Zufall im Internet entdeckt und mich hat das berührt und hat mich dazu inspiriert, mal über Maria nachzudenken. In manchen Kirchen wird Maria besonders verehrt, das tun wir bei uns nicht, aber trotzdem kann man ja mal über Maria predigen, denn sie kommt ja in der Bibel vor. Gerade als ich dieses Bild wieder sah mit diesem kleinen Füßchen von diesem kleinen Kind. Wir kennen das wahrscheinlich alle, wenn wir so ein kleines, neugeborenes Baby im Arm halten. Und jedes Mal denkt man, das ist ein Wunder. So kleine Hände, so kleine Fingernägel, so kleine Füßchen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, der Gott, der alles erschaffen hat, wird so ein kleines Baby mit so einem kleinen Fuß. Das ist eigentlich fast nicht zu begreifen. Das ist eigentlich, manchmal dachte ich schon, das ist ja eigentlich schon Blasphemie, dass dieser große Gott so menschlich ist, so ein kleines Kind wird. Ich finde das genial, was Gott getan hat. Maria war nicht die Einzige, die in dieser Zeit eine ungewöhnliche Geburt erlebt hat. Zur fast gleichen Zeit gab es eine andere Frau, die auch auf sehr ungewöhnliche Art und Weise ein Kind bekommen hat. Und ich möchte heute mal beide Texte lesen und wir werden merken, auch diese beiden Texte, die unterscheiden sich in manchen Punkten ganz radikal. Den ersten Teil, den ersten Text finden wir in Lukas 1 ab Vers 5. Als Herodes König von Judäa war, lebte dort ein Priester namens Zacharias. Er gehörte zur Dienstgruppe Abia. Wie Zacharias stammte auch seine Frau Elisabeth aus der Familie von Aaron. Beide lebten nach Gottes Willen und hielten sich in allem genau an seine Gebote und Ordnungen. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth konnte keine bekommen. Und beide waren inzwischen alt geworden. Wieder einmal tat Zacharias seinen Dienst als Priester vor Gott, weil die Gruppe Abia an der Reihe war. Wie üblich wurde ausgelost, wer zur Ehre Gottes im Tempel den Weihrauch anzünden sollte. Das Los fiel auf Zacharias. Er betrat den Tempel, während die Volksmenge draußen betete. Plötzlich sah er auf der rechten Seite des Rauchopferaltars einen Engel des Herrn stehen. Sein Anblick flößte Zacharias Angst und Schrecken ein. Doch der Engel sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen, den sollst du Johannes nennen. Du wirst über dieses Kind froh und glücklich sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Er wird weder Wein noch andere berauschende Getränke zu sich nehmen. Schon vor seiner Geburt wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und er wird viele in Israel zum Herrn, ihrem Gott, zurückbringen. Entschlossen und stark wie der Prophet Elia wird er das Kommen Gottes vorbereiten. Er wird dafür sorgen, dass die Eltern sich wieder mit den Kindern versöhnen und die Ungehorsamen werden wieder danach fragen, wie sie Gottes Willen erfüllen können. So wird er das ganze Volk darauf vorbereiten, den Herrn zu empfangen. Woran kann ich erkennen, dass deine Worte wahr sind? Fragte Zacharias erstaunt den Engel. Ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist schon alt. Der Engel antwortete, ich bin Gabriel und stehe unmittelbar vor Gott als sein Diener. Er gab mir den Auftrag, dir diese gute Nachricht zu überbringen. Was ich gesagt habe, wird sich erfüllen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Aber weil du meinen Worten keinen Glauben geschenkt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eintritt. Das war die erste ungewöhnliche Geburt, die später auch stattfand. Die zweite ungewöhnliche Geburt oder Prophezeiung finden wir in Lukas 1 ab Vers 26. Als Elisabeth, von der wir gerade gehört haben, im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel, denselben, nach Galiläa in eine Stadt namens Nazareth zu einer jungen Frau, die Maria hieß. Sie war noch unberührt und mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren Davids. Der Engel kam zu ihr herein und sagte, sei gegrüßt, du mit Gnade Beschenkte. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak, als sie so angesprochen wurde und überlegte, was der Gruß bedeuten sollte. Hab keine Angst, Maria, sagte der Engel. Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird große Autorität haben und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David weiterführen lassen. Für immer wird er die Nachkommenschaft Jakobs regieren und seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen. Wie wird das geschehen? Fragte Maria. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Heilige Geist wird über dich kommen, erwiderte der Engel. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, auch deine Verwandte Elisabeth ist noch in ihrem Alter schwanger geworden und erwartet einen Sohn. Von ihr hieß es ja, sie könne keine Kinder bekommen. Und jetzt ist sie schon im 6. Monat. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Darauf verließ sie der Engel. Eigentlich ein ganz krasser Unterschied zwischen diesen beiden ganz besonderen Gegebenheiten. Zacharias war ein Priester. Er war alt, er hatte viel Lebenserfahrung. Er kannte sich aus, er stand vor dem Herrn, er diente im Tempel. Und das, was der Engel ihm prophezeite, dass er ein Kind kriegen sollte in hohem Alter, das war ja gar nicht so unbekannt. Denn es gab ja ein Vorbild dafür im Alten Testament, nämlich Abraham und Sarah. Die haben auch in hohem Alter ihren Nachkommen Isaak bekommen. Das heißt, das war jetzt nicht völlig neu, was der Zacharias da erlebt hatte. Und trotzdem zweifelte er an dem Wort, was der Engel gesagt hat. Er wollte unbedingt ein Zeichen haben. Zeig mir, es muss ich irgendwie, beweis mir das doch, dass das stimmt. Und der Engel sagt, ja, du kriegst ein Zeichen, du wirst nicht mehr sprechen. Und zwar so lange, bis das Kind da ist. Maria dagegen war keine Priesterin. Manche gehen davon aus, dass sie möglicherweise aus einer Priesterfamilie abstammte, aber da sind sich so die Theologen nicht so ganz einig. Wir sehen Maria manchmal so als eine Frau, die so über allem steht. Ruhig und friedlich, so die Erhabene. Aber das war sie gar nicht. Wir müssen uns klar machen, dass Maria vermutlich in dem Alter, wo das passiert ist, was wir gerade gesehen haben, so zwischen 12 und 14 Jahren alt war. Das war das Alter, in dem damals Frauen geheiratet haben und auch schwanger wurden, sobald das biologisch möglich war. Josef war wahrscheinlich ein bisschen älter, aber wohl auch noch unter 20. Also wir sprechen hier, wenn wir über die Weihnachtsgeschichte sprechen, über zwei Teenager. Jemand hier heute im Alter so, zwischen 12 und 14? Stell dir das mal vor. Sowas passiert dir. Ich glaube, das war eine Überforderung für Maria. Und dann werden da ja nur Superlative genannt. Er wird große Autorität haben, dein Sohn. Er wird Sohn des Höchsten genannt. Die Königsherrschaft seines Stammvaters David. Herrschaft ohne Ende. Nur solche Hammer, einer nach dem anderen. Aber das Schlimmste, wie soll das denn funktionieren? Maria war doch noch Jungfrau. Tja, damals in Israel war die Gesellschaft ein bisschen anders aufgestellt als heute. Wir sind das in einem säkularen Land gar nicht mehr so gewohnt, dass das ein Problem ist. Sexualität war damals wirklich nur für die Ehe, auch in der gesamten Gesellschaft. Und das war so der Plan Gottes. Und eine Verlobung, das kennen wir heute auch kaum noch. Die wenigsten machen das und wenn, ist das so eine Art Möglichkeit, nochmal ein Fest zu feiern vielleicht. Aber damals war eine Verlobung absolut bindend. Wer verlobt war, da konnte eine Verlobung auch nicht mehr getrennt werden. Wer sich entloben wollte, musste sich scheiden lassen damals. Und wenn während der Verlobungszeit beispielsweise der Verlobte durch einen Krieg oder so gestorben ist, dann wurde die Frau, die ehemalige Verlobte, Witwe genannt. Das war völlig klar, wer verlobt ist, der gehört zusammen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Hochzeit stattfindet. Aber in der Zeit zwischen Verlobung oder in dieser Verlobungszeit hat das Paar nicht zusammen gewohnt, sondern sie waren getrennt und sie haben erst recht nicht miteinander geschlafen. Das gab es nicht. Und dann irgendwann fand die Hochzeit statt, übrigens so immer so eine Woche ungefähr hat die gedauert. Und in der ersten Nacht, das war die Hochzeitsnacht, da kam dann das Paar zum ersten Mal zusammen. Tja, sexueller Kontakt vor der Ehe oder außerhalb der Ehe konnte nach dem Gesetz Mose, nach der Tora, zum Tod führen. und waren damals die Römer am Land. Deswegen war das nicht mehr so einfach, dass irgendwelche Leute da eine Todesstrafe vollziehen konnten. Wir kennen das aus der Kreuzigungsgeschichte. Als Jesus gekreuzigt werden sollte, musste man erst die Erlaubnis von Pontius Pilatus einholen. Das konnten die Juden nicht so einfach selber machen. Aber was auf alle Fälle der Fall war, ist, es war eine große gesellschaftliche Schande, wenn jemand schwanger wurde, ohne verheiratet zu sein. Das bedeutete den Verlust aller gesellschaftlichen Kontakte. Man wurde verstoßen, man war quasi ausgestoßen. Für Elisabeth, und das ist ein großer Unterschied, war diese Schwangerschaft eigentlich was Tolles. Das war das Ende ihrer Schande. Denn Kinderlosigkeit galt damals als Schande für eine Frau. Ich kann zwar nichts dafür und ich kann euch auch nicht so richtig erklären, warum das jetzt so gesehen wurde, aber wer kinderlos war, das galt so ein bisschen als, naja, das ist so eine Art Strafe auch von Gott, es ist nicht so toll. Und als dann endlich das Kind kam, war ihre Schande vorbei. Bei Maria stand genau das Gegenteil bevor. Die Geburt sollte der Beginn oder könnte der Beginn von großer Schande sein. Ich glaube, das alles ist Maria damals so durch den Kopf gegangen, als sie hier vor dem Engel stand und das gehört hat. Maria, die vielleicht 13-Jährige damals. Das müssen wir immer im Kopf behalten. Manche Theologen schwächen das so ein bisschen ab und die meinen, naja, Jungfrauengeburt, da steht eigentlich gar nicht Jungfrau, da steht junge Frau. Das ist eigentlich damit gemeint. Denn wie soll das denn sonst gehen? Jungfrauengeburt, das gibt es nicht, das kann man wissenschaftlich nicht nachweisen und das ist auch seitdem nie wieder vorgekommen. Ja, logisch ist das nicht wieder vorgekommen. Es gab ja auch seitdem keinen Sohn Gottes, der auf die Welt gekommen ist. Der kam nur einmal. Das, was damals passiert ist, das, was wir glauben, das, was auch in der Weihnachtsgeschichte passiert ist, das ist einmalig in der Weltgeschichte. Das wird auch nicht wieder vorkommen. Wie soll man das dann beweisen? Und das ist auch so ein Unterschied. Von Johannes heißt es, er wird im Mutterleib mit Heiligem Geist erfüllt sein. Das ist ja schon mal eine coole Sache. Von Jesus heißt es, er wird vom Heiligen Geist gezeugt sein. Und das ist wieder ein großer Unterschied. Und anders lässt sich auch die Reaktion von Maria gar nicht erklären, dass sie sagt, wie soll das denn geschehen? Ich habe da noch mit gar keinem Mann zusammen geschlafen. Das erinnert auch übrigens an eine ganz alte Prophetie aus dem Garten Eden. Damals hat Gott zu der Schlange gesagt, das war Adam und Eva, sie hatten gerade sich versündigt, sie hatten von der verbotenen Frucht gegessen. Und jetzt spricht Gott das Urteil über die Schlange. Und er sagt, wir lesen das im 1. Mose, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist eine Prophetie auf Jesus hin. Aber interessant ist, dass hier steht, der Samen der Frau. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Da kommt gar kein Mann vor. Der ist von Anfang an draußen. Und auch später im Geschlechtsregister von Jesus, da heißt es immer, der zeugte den, der zeugte den, der zeugte den. Und dann heißt es, und dann kam Jesus, der Sohn von Josef oder von der Maria geboren. Aber nicht mehr Zeugen. Das ist alles draußen. Jesus hatte gar keinen biologischen Vater. Er hatte Josef als seinen juristischen Vater. Josef hat ihn angenommen. Und er war auf der einen Seite wahrer Mensch, aber eben auch wahrer Gott. Das können wir kaum begreifen, was da passiert. Aber wie ich schon sagte, was Maria hier gesagt wird, das ist eigentlich der Hammer. Und ich frage mich immer, was hat sich Maria damals wohl so gedacht damals? Etwas völlig Unmögliches, was noch nie vorher da gewesen ist, soll geschehen. Bei Zacharias war das ja schon mal da gewesen, in hohem Alter, schwanger werden, okay. Aber jetzt ist das ganz neu. Das gibt gar keine Blaupause dafür. Wie soll man sich denn da verhalten? Was soll man denn da machen? Sie wird ihn als Jungfrau bekommen. Sie muss damit rechnen, ihren Verlobten zu verlieren. Sie muss damit rechnen, ihre Familie und ihre Freunde zu verlieren. Sie muss damit rechnen, aus der Gesellschaft ausgestoßen zu werden. Aber im Gegensatz zu Zacharias, der ein Zeichen wollte und das irgendwie gar nicht glauben konnte, ist Marias Reaktion ganz anders. Sie sagt, ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Würdest du so reagieren? Für eine 13-Jährige? Wir könnten ja heute noch so die Situation ein bisschen verklären. Wir kennen das aus vielen Geschichten oder Filmen. Da gibt es den Held, der muss schwierige Aufgaben bestehen und keiner hält zu ihm. Er ist ganz alleine, aber er ist mutig, er ist tapfer, er geht da durch. Und zum Schluss brilliert er als der Held. Er hat es geschafft, alle bewundern ihn. Das große Happy End. Maria wurde zu ihren ganzen Lebzeiten nicht berühmt. Das, was wir heute von Maria alles kennen, das war ihr damals eigentlich fremd. Sie war ein einfaches Mädchen. Wahrscheinlich auch aus Nazareth. Und Nazareth, das ist wirklich ein Kaff. Also das kleine Bethlehem, das kommt ja wenigstens ab und an im Alten Testament mal vor. Aber Nazareth wird überhaupt nicht erwähnt im Alten Testament. Das war nichts. Da waren auch viele, viele Heiden, die da gelebt haben. Das war eigentlich auch nicht so ein besonders frommes Pflaster. Und deswegen fragt doch ein Nathanael in Johannes 1, Vers 46, kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Das ist eine Stadt, wer die kennt, das ist schon ein Wunder. Maria hatte nie die große Bühne. Niemand bewunderte sie oder ihren großen Glauben. Sie reist doch nicht herum und hielt Vorträge. So, Westfalenhalle, die Mutter Gottes. Wie ist es, wenn man die Mutter des Messias ist? Aktueller Bericht aus dem Gefühlsleben einer Jungfrau oder wie auch immer. Also das alles passierte gar nicht. Und ich weiß auch nicht, wann sie wusste, dass diese Volkszählung kommen würde und dass sie nach Bethlehem reisen müsste. Hoch, schwanger. Müsst ihr euch vorstellen, die Reise, es waren ungefähr 120 Kilometer auf dem Esel, also 120 Kilometer Luftlinie. Das ging kreuz und quer und rauf und runter und dann auf dem Esel. Immer so, hochschwanger. Das war nicht besonders angenehm. Maria war Gott ergeben. Man kann ihre Reaktion auch übersetzen mit, ich bin die Magd oder die Sklavin meines Herrn. Und das, was Maria sagt, ist mehr als Ja zu Jesus. Das ist ja schon fast so ein geflügeltes Wort geworden. Er sagt Ja zu Jesus. Oder wir singen als Ranger immer, ich sag Ja zu dem Geschenk. Schönes Lied. Aber für Maria hatte dieses Ja Konsequenzen. Und zwar richtige. Ohne zu wissen, ob Josef sie verlassen würde, ohne zu wissen, ob sie öffentlich angeprangert wird, sagt sie Ja zu Gottes Plänen mit ihrem Leben, zu dem, was Gott mit ihr vorhabt. Welch ein Vorbild eines Teenagers für uns heute. Ja, manchmal denken wir, vielleicht war Maria doch so ein bisschen übermenschlich. Die war ja ganz besonders, eine ganz besonders fromme Frau. Deswegen hat Gott sie auch auserwählt. Die war was Besonderes. Aber wenn wir richtig gelesen haben, haben wir festgestellt, als der Engel kam, erschrak Maria. Und dieses Erschrecken, das stellen wir immer wieder fest, wenn die himmlische Welt sich dem irdischen Wesen zeigt. Die Menschen erschrecken. Und das ist ein Zeichen von Sünde. Nämlich sie merken, das, was jetzt gerade passiert, ich kann gar nicht in dieser Gegenwart stehen. Das ist mir zu heilig. Ich bin gar nicht würdig. Alle Menschen im Alten Testament haben sich erschrocken, wenn ein Engel aufgetreten ist. Und die Weihnachtsgeschichte ist ja voll davon. Da treten ja ständig Engel auf und ständig erschraken die Menschen sehr. Die Hirten und wer auch immer, Zacharias, Maria, alle erschraken. Und jedes Mal sagt der Engel, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude oder was ähnliches. Maria war so wie jede andere Frau auch. Sie war nicht frei von Schuld. Sie war ein Mensch wie du und ich. Aber ihre Ergebenheit und ihre Treue zu Gott, die sind ein Vorbild. Aber nicht nur Maria war ein Vorbild. Versetzen wir uns doch mal in die Lage von Josef. Wir finden das in den Anfängen des Matthäus-Evangeliums. Das sind die beiden Evangelien, wo wir die Weihnachtsgeschichte lesen können, Matthäus und Lukas. Und da heißt es von Josef, er war ein gerechter Mann. Ein gerechter Mann, das hieß damals, er hat sich an die Gesetze Gottes gehalten. Das war für ihn oberste Priorität. Er will so leben, wie es Gott gefällt. Und das hieß auch, mit seiner Verlobten nicht zu schlafen. So lange, bis die Hochzeit stattfand. Ich weiß nicht, ob ihm das immer so leicht gefallen ist. Keine Ahnung. Aber er hat sich zusammengerissen. Er hat es nicht getan. Er war ein gerechter Mann. Er liebte Maria. Und dann erfährt er von ihr, dass sie schwanger ist. Das müsst ihr euch mal so vorstellen. Was geht da durch den Kopf von Josef? Er hat sich so viel Mühe gegeben. Er hat sich so zurückgehalten. Er hat sie so geliebt. Und dann erfährt er nicht nur, dass sie ihm untreu geworden ist, sondern dass sie auch noch ein Kind von irgendeinem anderen Mann kriegt. Man hättest du ihr geglaubt, dass sie als Jungfrau schwanger wird? Was für eine dumme Ausrede ist das denn? Das glaubt doch kein Mensch. Ich glaube, Josef war tief verletzt. Er war enttäuscht. Da ist eine Welt zusammengebrochen. Der hat sich sein Leben irgendwie auch anders vorgestellt. Und plötzlich scheint alles in Trümmern zu liegen. Denn ein Zusammenleben mit einer Ehebrecherin, das war für Josef nicht möglich. Das ging nicht mehr. Er hatte zwei Möglichkeiten. Er konnte sie öffentlich bloßstellen, das war das Übliche damals. Oder aber, und das war das, was er tat, er wollte sie eben nicht öffentlich bloßstellen, er wollte sie heimlich, nicht heimlich verlassen, wie das manche so denken, der hat sich aus dem Staub gemacht, sondern er wollte sie heimlich aus ihren Pflichten entlassen. Er wollte sie freigeben und dann hätte sie ja zu dem Mann gehen können, von dem sie das Kind hat. Er wollte sie nicht öffentlich an den Pranger stellen, obwohl er enttäuscht war. Und wir kennen das oft, dass heiße Liebe sehr schnell in Hass umschlagen kann, wenn man Ablehnung erfährt. Beim Josef war das nicht so. Er verhielt sich vorbildlich. Aber trotzdem war es natürlich notwendig, dass auch ihm ein Engel sagen musste, Josef, Maria war dir nicht untreu, das ist alles okay. Und ihm erschien auch der Engel und er hat ihm gesagt, pass auf, steh zu deiner Frau, das Kind ist von Gott. Sie hat nichts Falsches getan. Und als das dem Josef klar wurde, hat er gesagt, so und jetzt stehe ich zu meiner Maria, egal was da kommt, egal was die Leute sagen werden, egal was die Gesellschaft sagt, ich stehe dazu, ich bleibe bei ihr. Allerdings, er hat nicht mit ihr geschlafen, solange bis Jesus geboren wurde. Man könnte sagen, er steht nicht so wörtlich in der Bibel, aber die Reaktion von Josef hätte auch sein können, dein Wille geschehe. Ich gehöre dem Herrn. Beide machen sich nun auf eine sehr schwierige Zeit gefasst. Dieses Ja zu Jesus hatte schwerwiegende Folgen. Er wurde zwar Sohn des Höchsten angesprochen, es wurde von dem ewigen Herrscher gesprochen, von der großen Autorität, aber der Alltag von Maria und Josef, der sah ganz anders aus. Sie waren arm, sie waren unbedeutend, sie erfuhren möglicherweise Ablehnung in der Gesellschaft, sie fanden keine Herberge in Bethlehem. Das Leben war wirklich nicht rosig für die beiden. Irgendwie ist das eine seltsame Größe bei Gott, oder? Der große Herrscher und dann, wenn man sich das Leben von Maria und Josef anschaut, da war nichts zu sehen von dieser großen Größe. Er wird nicht in einem Palast geboren, sondern in einem Stall. Nicht die Reichen kommen zu ihm, sondern die armen Hirten. Nicht die Frommen und die Würdenträger der Gesellschaft, sondern die ausländischen Heiden, diese Magier aus einem anderen Land, die bringen Geschenke. Und auch das ganze Leben von Jesus, da gab es Verachtung, Spott, Hohn und zum Schluss die Kreuzigung. Das ist ja eine tolle Popularität. Als Pastor fühlt man sich gut, wenn man von einer großen Menge predigen kann, wenn man eine große Gemeinde hat, die müsst mal so gucken, wenn Menschen, wenn Pastoren vorgestellt werden, es ist immer so, er ist ein international bekannter Redner auf großen Veranstaltungen und Kongressen oder seine Gemeinde hat 10.000 Mitglieder, das ist cool, ja. Und dann beten wir immer für Heilung und Gesundheit, denn wir haben irgendwie so im Hinterkopf so eine Theologie, wenn wir richtig an Jesus glauben und nur nichts falsch machen, dann geht es uns eigentlich auch gut und dann sind wir auch gesund. Und wenn dann jemand krank ist, dann beten wir die Krankheit einfach weg und alles ist toll. Und wir haben ja den höchsten Gott und der hat ja hohe Autorität. Aber ehrlich, der Alltag sieht anders aus, so wie bei Maria und Josef. Größer als Gesundheit und Ruhm sind oft Krankheit und Schwachheit, weil die Herrlichkeit einer gläubigen Seele, die in Demut, Ergebenheit und Warten besteht, deutlicher durch eine verwelkende menschliche Hülle hervorblickt. Ist nicht mein Satz, aber ich spreche nochmal, ich sage ihn nochmal. Größer als Gesundheit und Ruhm sind oft Krankheit und Schwachheit, weil die Herrlichkeit einer gläubigen Seele, die in Demut, Ergebenheit und Warten besteht, deutlicher durch eine verwelkende menschliche Hülle hervorblickt. Oder mit den Worten von Paulus, wenn ich schwach bin, ist er stark. Man kann die Größe Gottes eigentlich dann am klarsten sehen, wenn wir gar nicht mehr so groß aussehen oder so berühmt oder so erfolgreich. Und ich glaube, deswegen hat sich Gott einfache Menschen ausgesucht, wo er seinen Sohn hingeschickt hat. Einfache Umstände. Er wollte nicht diesen großen Pomp, diesen Palast, die Größe, das, was wir menschlich als groß empfinden. Er hat ziemlich klar gemacht, dass Gottes Maßstäbe andere sind. Und das wird am besten dann deutlich, wenn der Mensch selber in den Hintergrund tritt. Wie ist das bei uns? Der Job von Josef und Maria, der ist vergeben. Den Sohn Gottes, den können wir nicht mehr zur Welt kriegen. Das ist vorbei. Da können wir nicht mehr Ja sagen. Jesus wurde damals von Maria in Bethlehem geboren. Und in dem Lied hieß es die ganze Zeit, be born in me, sei in mir geboren. Wir kennen das eigentlich immer andersrum, oder? Wir kennen das immer, dass Jesus uns zu neuem Leben bringt oder in uns ein neues Leben, wir wiedergeboren werden. Aber ich möchte das heute mal umdrehen. Kann Jesus in deinem Leben geboren werden? Maria hat dieses Ja zu Jesus gefunden, hat gesagt, okay, ich sage ja, werde in mir geboren. Können wir das auch zu Jesus sagen? Darf Jesus in dir geboren werden? Darf er deinen Alltag bestimmen? Vielleicht hat Gott dir einen Auftrag und der passt dir nicht so richtig. Sagst du dann, Jesus, ich bin bereit. Die Ranger immer, ne? Allzeit bereit für Jesus. Ja, ist das wirklich so? Sind wir wirklich immer so bereit, wie wir das bei Maria als Vorbild gesehen haben? Egal, welche Unannehmlichkeit du vielleicht auf dich nehmen musst, vielleicht denkst du jetzt, naja gut, ich bin nicht Maria, ich bin auch nicht Josef. Eigentlich habe ich schon so viel Mist gebaut in meinem Leben und da ist so viel schief gelaufen und mein Lebenslauf, der war irgendwie sehr krumm. Ich glaube, Gott kann mich für so einen Job, für so einen ähnlichen Job nicht gebrauchen. Dann möchte ich zum Abschluss mal in das Geschlechtsregister von Jesus schauen. Das ist ganz interessant, da mal reinzugucken. Das finden wir in Matthäus, ganz am Anfang vor der Weihnachtsgeschichte. Geschlechtsregister oder Ahnentafeln, das gab es öfter im Alten Testament. Da wurde immer genau gesagt, das ist auch ein bisschen langweilig. Der zeugt den, dann wird der geboren und der und der und der. Aber das ist eigentlich immer eine Sache der Männer. Eigentlich kommen in Geschlechtsregistern keine Frauen vor. Es sei denn, da gibt es Unregelmäßigkeiten in der Erbfolge, dann kann das auch mal sein, dass eine Frau vorkommt. So, bei Jesus, in seinem Geschlechtsregister, kommen gleich vier Frauen vor. Und das gab eigentlich keinen Grund dafür, denn es gab keine Unregelmäßigkeiten. Und irgendwie sind das auch nicht so die großen Frauen, so wie eine Sarah im Alten Testament oder Rebekka, die Frau von Isaak. Das sind irgendwie ganz andere Frauen. Da heißt es einmal, Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Ja, das Problem ist nur, dass Juda und Tamar gar nicht verheiratet waren, sondern Juda war der Schwiegervater von Tamar. Im Lebenslauf von Jesus oder im Geschlechtsregister. Dann heißt es, Salmon zeugte den Boas mit der Rahab. Rahab war eine Hure. Weiter, Boas zeugte Obed mit der Ruth. Ja, Ruth war ja eine nette Frau, aber sie war Moabiterin. Und die Moabiter waren die Feinde von Israel. Das waren Heiden. Ein Heide im Stammbaum von Jesus. Und dann, der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uriah. Ja, das spricht ja für sich selber. Wieso steht sowas in einem Geschlechtsregister? Warum schreibt Matthäus das da rein? Er hatte überhaupt keinen Grund dazu. Das war gar nicht üblich. Warum schreibt er diese vier Frauen rein? Jetzt können ja manche denken, so die alten Patriarchen, naja, Frauen sind immer ein Problem. Das Problem war eigentlich, dass die ganzen Probleme durch Männer verursacht wurden bei den Frauen. Das waren eigentlich nicht die Frauen, sondern es waren eigentlich eher die Männer, die da was falsch gemacht haben, die den Skandal ausgelöst haben. Aber sei es drum, warum steht das jetzt im Stammbaum von Jesus drin? Das war nicht üblich. Das ist auffällig, sehr auffällig. Ich glaube, es macht deutlich, dass Jesus in eine sündige Welt hineingeboren wurde. Und Gott war sich dafür nicht zu schade, seinen Sohn in diese sündige Welt auch in einen sündigen Stammbaum reinzugeben. Die Vergangenheit mag schlimm gewesen sein, aber jetzt kommt die Gnade. Und die ist viel größer als die Vergangenheit. Die überdeckt Dinge, die in der Vergangenheit waren, wenn wir das dann in Anspruch nehmen. Die Fehler deiner Vergangenheit sind Fehler deiner Vergangenheit. Das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, wie entscheidest du dich heute? Was ist heute dein Weg, deine Entscheidung? Nimmst du Jesus in dein Leben auf? Sagst du auch zu Jesus, werde in mir geboren, sei in mir geboren, sei lebendig in mir, in meinem Leben? Bist du bereit, auf seine Wege zu gehen? Nimmst du dir ein Vorbild an Maria und Josef? Und das sage ich jetzt nicht nur zu denjenigen, die das vielleicht zum ersten Mal machen, vielleicht heute zum ersten Mal so sagen, ja Jesus, ich will an dich glauben. Das sage ich zu uns allen. Denn wir sagen sehr schnell, ja Jesus, ich bin bereit, ich gebe mich dir ganz hin. Da singen wir ja auch viel. Und mein ganzes Leben gebe ich dir, nichts wünsche ich mehr, als in deiner Gegenwart zu sein. Ist das so? Wie ist das denn, wenn das Folgen hat in unserem Leben? Wenn man das merkt, wenn das Konsequenzen haben kann. Und die Maria war sich der Konsequenzen sehr bewusst und hat trotzdem Ja gesagt. Unglaublich. Sie hat trotzdem Ja zu Jesus gesagt. Sei in mir geboren. Mein Herz soll dein Bethlehem sein. Ich bin bereit. Ich bin deine Sklavin. Ich bin dein Sklave. Ich möchte uns die Gelegenheit geben, darüber nochmal nachzudenken. Wir werden dieses Lied nochmal hören. Und vielleicht könnt ihr innerlich Jesus oder Gott eine Antwort geben und sagen, ja Jesus, Gott, wenn du einen Plan hast für mein Leben, wenn du mit mir reden willst, ich bin bereit. Ich stehe dazu, so wie Maria bereit war. Ich möchte sagen, ich bin dein Knecht, deine Magd, das sind zwei alte deutsche Worte. Ich bin dein Sklave, ich bin dein Diener, dein Wille soll geschehen, ich bin bereit. Amen.
My heart, your Bethlehem, be born. This time we've waited for the promise. All this time you've waited for my arms. Did you wrap yourself inside the unexpected so we might know? Somehow I believe that you chose me.